Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen und ich fange nochmal an. Alex Schneiden. Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Wir haben die letzten zwei Folgen ganz viel über Krieg gesprochen. Wir sind heute wieder
Brigitte,
Gerhard,
Werner
und Güni. Und nachdem wir gemeint haben, jetzt so in der Diskussion dazwischen, eigentlich sollten wir darüber reden, was wir wollen. Krieg ist, nein, Friede ist nicht immer das Nicht-Vorhandensein von Krieg, oder wie heißt das? Was ist Friede für euch?
Nee, bevor wir zum Frieden kommen.
Nein, das ist eine ernste Frage, die klären wir zuerst. Was ist Friede für dich? Red.
Was ist Friede für mich? Ja, ein gutes Zusammenleben aller. Ja. Wo es keiner, ja, sozusagen zu Gewalt greift.
Ja, das wollte ich auch gerade so, gewaltfreies Leben miteinander und Verständnis füreinander, egal woher man kommt, welcher Religion man angehört, welches Lebensmodell man hat, ja.
Ja, für mich ist Friede ein soziales Ziel, also erstens einmal, es muss aktive Gewaltfreiheit in der Gesellschaft geben, Klassensolidarität statt Nationalismus, hätte ich gesagt, und die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen und der gerechte Verteilung des Vermögens. Das ist für mich Frieden.
Genau. Mhm. Das will ich auch sagen, wenn es ja genug für alle gibt, ja, gibt es keinen Grund, sich zu bekriegen und zu bekämpfen.
Was für dich, Günne?
Also ich glaube, dass der soziale Friede der ist, den wir erreichen müssen. Also für mich ist zum Beispiel Friede, wenn wir ein weltweites bedingungsloses Grundeinkommen haben und wir den Neid irgendwie wegbekommen würden. Das wäre für mich der Beginn von Frieden.
Was ist der Neid das Hauptproblem oder die Gier, ja? Dass man nicht genug kriegt, ja? Also das verstehe ich ja gar nicht, dass sozusagen über einen bestimmten Level des Wohlstands noch irgendwie das Bedürfnis nach mehr gibt. Ja? Also das ist wirklich nicht nachvollziehbar und verständlich.
Für mich war einer dieser Schlüsselmomente, wo ich mir gedacht habe, wir leben in einer wirklich kranken Welt. Im letzten Erste-Hilfe-Kurs, wo am Ende der Mittagspause der Vortragende, der ein sehr sozialer Mensch ist, gesagt hat, ich muss noch meine Rüstungsaktien kaufen, weil jetzt können wir reich werden damit. Da habe ich gedacht, passt, irgendwas rennt wirklich falsch hier.
Aber ich würde gerne bei dir weiter tun, ne? Sozusagen, bevor wir sozusagen zum Gerhard kommen. Ne? Aber was ist das sozusagen? Ich glaube, dass wir brauchen eine Form von aktiver Gewaltfreiheit und das ist eine Frage der inneren Haltung gegenüber den anderen Menschen, ne? Und das heißt, wir begegnen auch mit Achtung des Lebens aller Menschen, ja? Und das heißt Anerkennung der Würde, Freiheit und der Persönlichkeit jedes Menschen, ne? Ja? Und das ist die Grundvoraussetzung, damit wir das alles, sozusagen, was wir jetzt so genannt haben, auch schaffen. Mhm. Und dazu braucht es Institutionen. Ne?
Genau. Ja, und ich als Philosoph erinnere mich ja immer gerne die kleine Schrift von Immanuel Kant zum ewigen Frieden, ja, die aber einen sehr witzigen Hintergrund hat, weil der Titel kommt eigentlich von einer Tafel an einem Wirtshaus, das zum ewigen Frieden hieß, aber hatte nichts mit dem Krieg zu tun, sondern mit der Nähe zum Friedhof angeblich. Und das zeigt, dass der Kant durchaus auch ein bisschen Humor hatte, ja, mit dem sonst gern abgesprochen. Aber wenn wir bei Kant sind, dann kommen wir auf das Thema Völkerrecht. Ja, das Völkerrecht ist ja eines, das sich mit dem Krieg beschäftigt. Ja, die Völkerrecht hat die Aufgabe eigentlich, den Krieg sozusagen erst einmal einzuschränken und hoffentlich einen nächsten Schritt auch überhaupt zu verhindern und unmöglich zu machen. Ja, genau. Das während sozusagen ursprünglich ja in der Antike es ja zunächst so war, dass sozusagen Krieg als etwas galt, das regelfrei ist, ja, das abseits der Regeln passiert, hat man sich sozusagen im Laufe der Geschichte immer mehr damit befasst, wie man das Ganze doch irgendwie zunächst einmal durch Regeln einschränkt und vielleicht durch die passenden Regeln überhaupt verhindert. Und das denke ich, sollten wir uns näher anschauen, was es da für Ideen gibt und warum diese Ideen jetzt gerade aktuell wenig Anklang finden.
Ja, aber man, ganz ehrlich, wenn wir überlegen, dass wir Regeln geschaffen haben, wie man Krieg zu führen hat, und ja, dann ist das ja auch schon ein Thema, wo man sagen muss, diese Erde hat was Besseres verdient als den Menschen.
Ja, aber man sollte es nicht unterschätzen. Ja, das klingt jetzt absurd und etwas schräg, aber es ist schon mal ein Anfang, in der Regel in die Kriegsführung einzubringen, weil das hat schon eine Schutzfunktion und ist schon mal wichtig, ja, weil zum Beispiel der Schutz der Zivilbevölkerung war nicht immer gegeben, ja, und der ist inzwischen sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, der völkerrechtlich gilt, ja, dass sozusagen dass die Zivilbevölkerung geschützt werden soll.
Ja, dass er völkerrechtlich gilt, ist schön, dass es irgendwo vielleicht geschrieben steht, aber wenn wir ansehen, was auf der Welt passiert, ist es ja immer noch die Zivilbevölkerung, die am meisten darunter leidet. Ja? Nebst der Natur.
Ja, du, keine Frage, es funktioniert ja leider nicht. Ja, sozusagen dieses Regelwerk wird ja immer wieder gebrochen. Und das ist sozusagen ein sehr grausliches Hintergrund natürlich. Der Zivilbevölkerung zu Handkuss kommt, ist natürlich eines der stärksten Mittel, um sozusagen einem Gegner sozusagen die Schneid zu nehmen. Ja. Und darum wird sozusagen trotz allen Regelwerks aus dem Kriegsgeschehen nicht verschwinden, fürchte ich.
Aber jetzt haben wir ja Angriffskriege, die wirklich völkerrechtswidrig sind.
Ganz richtig, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. Völkerrechtlich sind Angriffskriege verboten, die soll es nicht mehr geben, ja.
Und wir haben einen Spanier, der laut aufschreit und sagt, geht nicht. Wen noch? Jo, das Schweigen bildet die internationale Landschaft wieder.
Naja, um bei den Gedanken von Gerd weiter zu tun, zu sagen, wie kann man diesen Dingen zu einer friedvolleren Gesellschaft kommen, was braucht es dazu? Ne? Also bleiben wir mal bei der Durchsetzung des Völkerrechts, muss man nationale Egoismen überwinden. Ja? Also das ist sozusagen die Voraussetzung dazu. Also braucht es sozusagen internationale Institutionen, ob es der internationale Gerichtshof oder anderes ist, das auch sozusagen…
Die UNO nicht zu vergessen, genau. die leider aktuell sehr schwach am Beinen steht.
Aber die müssen Durchsetzungsrecht bekommen und Durchsetzungsmöglichkeiten bekommen, ne? Damit man eben genau dieses wahnsinnige Mullah-Regime zum Beispiel, das da im Iran herrscht, dass man das ächten kann, dass man einfach auch irgendwelche Kriegspotentaten, die glauben, sie können irgendwelche Leute einfach entführen oder umbringen oder töten, wobei ich glaube sowieso, jede Form von Todesstrafe ist eine unzivilisierte Maßnahme, dass man sozusagen sowas einhegen und verhindern kann. Ne? Also so stellen wir es ich so ganz banal vor, wobei Frieden ist dann etwas mehr. Ja? Also das ist ja nicht nur so die Abwesenheit von Krieg. Ne? Ja.
Ja. Jetzt haben wir Angriffskriege und wir reden immer über Sanktionen, die de facto für einen Hugo sind, weil irgendwie rennt das Kraftwerk im Hintergrund trotzdem, also der Kapitalismus funktioniert noch immer weltweit sehr gut, die Reichen werden noch immer reicher und die Armen werden noch immer ärmer.
Bevor wir dazu sprechen kommen, sollten wir mal ansprechen, woher kommt diese Krise des Völkerrechts, ja, also sozusagen, es wurde sozusagen wieder gern angesichts des Angriffs von Russland auf die Ukraine bemüht, ja, sozusagen, das wäre ein völkerrechtswidriger Angriff und muss geächtet werden und mit Sanktionen geahndet werden. Das Problem ist aber, dass leider der Westen halt auch nicht ganz unschuldig ist an dieser Entwicklung, weil auch der Westen davon abgekommen ist. Sozusagen, weil als zulässig gelten ja sozusagen, wenn die UNO sozusagen, ja, UNO-Sicherheitsrat okay gibt, dann ist sozusagen, sind Kriegshandlungen erlaubt gegen ein Land, ja, sozusagen, dass in die Schranken gewiesen werden muss. Und aber auch der Westen hat das nicht mehr eingehalten und zum Beispiel wird immer wieder gern auch auf das Beispiel Kosovo verwiesen, ja, wo ja ohne UN-Mandat die NATO-Angriffe durchgeführt wurde, die aber sozusagen humanitäre Gründe angeführt hat, die halt leider ein bisschen umstritten sind, ja, sozusagen im Völkerrecht. Da gibt es sozusagen keine einhellige Meinung, ob man sich darauf berufen kann oder nicht, ja. Und damit hat man halt leider ein Tor geöffnet, dass sozusagen andere Länder jetzt sich auch nicht mehr daran gebunden fühlen, das einzuhalten, ja, dieses Regelwerk.
Aber beim Kosovo-Krieg war doch die UNO dabei. Also die waren ja, also waren stationiert, ne?
Nein, aber es war keine, sozusagen hatte kein UNO-Mandat, sondern war von der NATO durchgeführt, mit unter humanitären Gründen, aber sozusagen, es gab sozusagen kein UN-Mandat vom Sicherheitsrat, weil man gar nicht versucht hat, das zu kriegen, weil man angenommen hat, Russland und China geben das sowieso nicht, ja. Und dass er es gar nicht dann versucht hat.
Aber ja, es waren dann noch UN-Soldaten dort. Ja, warum auch immer dann?
Ich beim Film gesehen über Srebrenica, ne? Also einen ziemlich guten Dokumentarfilm. Ja, und man das, also während diesem Film hätte ich, glaube ich, fünfmal aufstehen können und hätte wahnsinnig schreien müssen, wenn man sozusagen dieses zahnlose UNO-Mandat gesehen hat und was da abgelaufen ist, ist einfach schrecklich. Ne? Aber ich will mich nicht versteigen zu jetzt der Bewertung der einzelnen kriegerischen Auseinandersetzung. Ich halte es für nach wie vor entscheidender, was kann man tun, sozusagen, damit sozusagen, dass man Gewalt einschränken kann. Ne? Also es braucht sozusagen große, also die UNO und oder halt internationale Strukturen, die gewährleisten, dass wir von diesen, dass wir sozusagen eine gewisse Sicherheit haben in unserer Gesellschaft, ne? Dass wir vor diesen kriegerischen Auseinandersetzungen vor Waffengewalt geschützt sind. Ne? Aber die Voraussetzung dazu sind viele, viele andere Dinge gleichzeitig, ne? Die wir dann brauchen. Ne? Und da kommen halt dazu, dass wir darüber reden müssen, was ist ein Gewaltmonopol, was ist ein Rechtssystem, was heißt die Verflechtung der Menschen, die Gestaltung der Gesellschaft, was heißt demokratische Teilhabe, was heißt soziale Gerechtigkeit und wie gehen wir mit Konfliktstruktur um. Das sind meines Erachtens wichtige Voraussetzungen, dass wir zu einer friedlicheren Gesellschaft kommen. Ne? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, in dem fortschrittliche gesellschaftliche Strukturen steigern.
Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Also du hast es ja, glaube ich, ganz am Anfang dieser Reihe schon angesprochen. Es fängt schon mal an sozusagen mit dem Nationalstaat. Ja. Sozusagen der Nationalstaat so eine Bedeutung hat, die er hat, kann das Ganze nicht funktionieren. Ja. Weil warum sollen wir uns gerade im nationalstaatlich strukturieren und da in Gegensätze treten, ja, das braucht es ja nicht mehr, ja. Wir sind in einer Welt sozusagen, die kommunikativ, technisch, in allen Ebenen wissenschaftlich völlig vernetzt ist. Warum soll man das sozusagen auf nationalstaatliche Grenzen einschränken und denen so eine hohe Bedeutung geben? Was auf jeden Fall brauchen würde, wären natürlich eine Institutionen, die nicht zahnlos sind, ja, die sozusagen die Möglichkeit haben, wirklich nationale Interessen hinteranhalten zu lassen und nicht davon abhängig sein sollen, dass Großmächte ein Vetorecht haben und das sozusagen die ganze Institution da damit lahmlegen. Ja. Also ja, davon müssen wir unbedingt weg. Ja.
Aber diese Großmächte, die haben ja teilweise bestimmte Sachen nicht einmal anerkannt. Ja? Also die UN-Kinderrechtsresolution, ja, die ist von den USA noch immer nicht anerkannt worden. Ja, und da fängt es ja an, dass wir Mitgliedstaaten haben, die Grundrechte von Menschen nicht gewährleisten, nicht anerkennen und deswegen sagen, warum sollte ich? Und die Frage ist, und da werden wir uns dann in der nächsten Folge damit beschäftigen müssen, wie können wir gesellschaftlich so viel Druck ausüben, dass wir es schaffen, dass weltweit diese Rechte anerkannt werden und gelten?
Naja, beim Gerd bleibt zu sagen, ich glaube, dass nach wie vor also ganz banale Fragen erklären müssen, was ist Eigentum, was ist das persönliche Eigentum, was ist staatliches, was gehört uns allen oder uns allen Menschen. Ne? Wir definieren sozusagen immer nur Dinge, die wir 1876 im Staatsgrundgesetz in Zeiten der Monarchie geregelt haben und gleichzeitig verwenden wir nach wie vor ja Wirtschaftskennzahlen, die genau aus dieser Zeit stammen, die völlig nichts mehr mit dieser wirtschaftlichen Realität von heute zu tun haben. Ne? Und da gehört vieles in Frage gestellt, ne? Damit wir eben sozusagen zu diesem Sozialprojekt Frieden kommen. Ne?
Ja, aber ich denke mal, das gehört auch also weltweit gesehen. Ne? Muss man da auch schauen. Ne? Und da frage ich mich dann schon, ob nicht zum Beispiel die UNO reformiert gehört. Ne?
Ja, aber an der Stelle hake ich jetzt einfach ein und bringe die wichtige Einschaltung. Weil am 8. Mai ist Kriegsende und am 8. Mai ist wieder das Fest der Freude am Heldenplatz. Und ich denke, das ist wieder so einer dieser Momente, wo wir alle hingehen sollten, allen dort zuhören, weil dort geht es um das Thema, das wir hinter uns lassen wollen, nämlich den Krieg. Und da geht es auch wieder darum, dass wir ein Fest der Freude feiern. Da geht es darum, dass wir Menschen auch eine Art der Hoffnung geben. Und in der nächsten Folge reden wir dann weiter, wie wir uns vorstellen, wie wir zufrieden kommen. Und bis dahin,
auf Widerstand.com.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.